Meine Damen und Herren, wenn Sie mit mir, Frau Sagmeister, Frau Panda und dem ganzen Team hier vom Kinderdorf herzlich gratulieren. 10 Jahre, das ist eine lange Zeit, das ist länger als so manche Ehe hält. Von diesem Aspekt her deutet es darauf hin, dass es Kontinuität gibt. Und Kontinuität ist etwas, was uns direkt auch ins Thema führt, denn in dem Augenblick, in dem wir der Motivationsfrage nachspüren, geht es eben nicht um Momentaufnahmen, für einen kleinen Moment mal begeistert zu sein, strohfeuermäßig und kurz darauf ist alles abgebrannt, sondern wir brauchen genau dort dieses Nachhaltige. Und ich freue mich, dass Sie heute Abend hier zusammengekommen sind, dass wir gemeinsam dieser Frage einmal nachspüren und merken, dass es oft eine Gratwanderung ist, dass wir eben von der Motivation hin und wieder auch im Zusammenspiel mit Kindern häufiger der Motivation begegnen, weil wir da eben spüren, das läuft nicht so, wie wir das gerne hätten. Hat aber auch mit uns, mit der eigenen Lust am Lernen zu tun. Wenn ich Sie jetzt so mal überfalle und frage, wer von Ihnen hätte denn jetzt Lust, zum Einstieg in den Abend eine kleine Kopfrechenübung zu machen? Sie dürfen sich ruhig melden, Sie müssen es nicht öffentlich tun. Danke, ich sehe, ja, es gibt also Menschen, die hätten jetzt Lust, etwas zu machen, was eigentlich mit dem Thema des Abends nur sehr bedingt in Verbindung steht. Ich frage jetzt mal andersherum, es wird nicht gefilmt, Sie können sich frei melden. Wer von Ihnen verspürt spontan dazu jetzt keine Lust? Kopfrechenübungen jetzt. Wenn Sie so rumschauen, dann sehen Sie, Sie sitzen in guter Gesellschaft. Also eine satte Mehrheit hat keine Lust. Und der Mensch da vorne, ich tue jetzt mal so, ich bin der Lehrer, leitet ein und möchte gerne eine Kopfrechenübung machen. Habe ich vorbereitet, weiß, sie ist wunderbar, die ist wunderschön, aber mehrheitlich keine Lust. Was nun? Jetzt bitte ich mal, und es ist in einer Minute vorbei, dass diejenigen, die keine Lust haben, noch kurz meditieren und sich fragen, bin ich überhaupt auf der richtigen Veranstaltung? Und lassen Sie einfach das mal so für sich ganz still durch den Kopf gehen. Derweil die anderen, die wenigen, die jetzt Lust haben, bitte einmal starten. Nehmen Sie doch bitte mal Ihre Hausnummer. Sollte die Hausnummer, in der Sie wohnen, 2- oder gar 3-stellig sein, bilden Sie bitte die Quersumme. Sie wissen noch, addierende. Sollte auch die Quersumme noch 2-stellig sein, bitte weiter zusammenfügen, bis Sie eine Zahl haben, die eine Stelle hat. Eine einstellige Zahl. So, mit der starten wir. Bitte verdoppeln Sie die. Als nächstes addieren Sie 2 dazu. Jetzt mal 100. Wenn ich das mit Kindern mache, sage ich einfach 2 Nullen dranhängen. Haben Sie? Nun halbieren Sie diese Zahl. Jetzt kommt eine kleine Schwierigkeit für einige. Subtrahieren Sie von dieser Zahl bitte Ihren Geburtsjahrgang ohne das 1900. Sie haben alle was mit 1900 zu tun. Also nur diese, wie man es oft so einträgt, diese 2-stellige Jahreszahl bitte als Betrag subtrahieren. So. Sind gleich fertig. Als nächstes addieren Sie 12 dazu. Diejenigen, die jetzt von heute angerechnet im Rest des Jahres Geburtstag haben werden, sind schon fertig. Wer schon Geburtstag hatte in diesem Jahr, einschließlich heute vielleicht, der addiert nochmal 1 dazu. So, jetzt sind wir durch. Wenn es gut geklappt hat, haben Sie eine 3-stellige Zahl vor sich. Die erste Ziffer ist Ihre Ausgangszahl, Startzahl, Hausnummer oder sowas. Und das Verblüffende ist, die beiden nächsten Ziffern sagen Ihnen, wie alt Sie heute sind. Wer kann das bestätigen? Jetzt gucken Sie mal rum. Sie hatten doch keine Lust. Was ist da passiert? Ich habe, wenn Sie so wollen, leichtsinnigerweise nach der Lust gefragt. Das ist oft kein Thema, nach der Lust zu fragen, um dann erst zu starten. Und davon wird der Abend handeln. Aber damit ich Ihnen zunächst einmal auch einen kleinen Überblick gebe, wo ich überhaupt herkomme, St. Blasien im Schwarzwald, das liegt von hier aus ungefähr 200 Kilometer Richtung Waldshut und dann eben noch ein Stück in den Hochschwarzwald. Dort haben wir den Dom von St. Blasien und um den Dom herum gibt es das Kolleg St. Blasien, das ist ein Internatsgymnasium mit 800 Schülerinnen und Schülern, knapp die Hälfte im Internat, die andere Hälfte sind externe. Und in diesem Kolleg St. Blasien habe ich vor vielen Jahren mit den Dingen begonnen, von denen ich im Laufe des Abends Ihnen einiges berichten möchte. Und dieses Studienhaus am Dom ist eben eine Weiterbildungsstätte eben auch für Lehrer, die da immer wieder sich in Kleingruppen auch einfinden, um sich solche Gedanken wie heute Abend hier als Thema im Raum stehen, auch im Blick auf ihre Kinder zu machen. Den Vortrag möchte ich gerne in drei Schwerpunkten anbieten. Wir haben jetzt dafür so ungefähr eine Stunde Zeit, um dann anschließend vielleicht auch die ein oder andere Frage von Ihnen aufzugreifen. Wir werden auch ein paar kleine Übungen zwischendurch machen. Keine Kopfrechenübungen, aber vielleicht andere. Und Sie sehen, als erstes geht es genau darum, das Lustprinzip einmal in Frage zu stellen in Verbindung mit der Motivation. Und dazu gehört eben auch Frustrationstoleranz auszugestalten, im Sinne von auch sich damit zurechtzufinden, dass mir auf Anhieb etwas nicht gelingt. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Fehlern um? Wie gehen Kinder damit um, auch eine Zeit lang etwas zu bleiben, ja, zu dem sie eben keine Lust haben? Das wäre Nährboden für Motivation. Der zweite Block, um das so ein klein wenig auch als Orientierungshilfe Ihnen an die Hand zu geben, möchte ich Ihnen so etwas wie mentale Modelle des Lernens anbieten, an denen wir auch erkennen können, dass Kinder oft ganz anders lernen, als wir es gerne hätten, auch ganz anders, als wir lernen. Die Empfehlung, die ich meinem Kind, ich habe drei Töchter und zwei Enkelkinder, die ich dem eigenen Kind weitergebe, sind für das Kind möglicherweise gar nicht so ideal, weil das Kind macht das anders. Und wenn das Kind meinen Rat nicht annimmt und es partout anders macht, könnte das schon für alle Beteiligten ein stressbeladenes Unternehmen sein. Wir wollen schließlich dann im Kerngedanken auch, ich nenne das gern eine Handvoll Lerngedanken, um etwas zum Anfassen zu haben. So ein paar konkrete Lerntipps. Dazu habe ich Ihnen auch ein paar Materialien hier ausgelegt, die Sie nachher gerne auch mitnehmen können. Beginnen wir einmal, das ist jetzt keine Kopfrechenübung, sondern nur eine kleine mathematische Aufgabe, bei der Sie, ich zeige es Ihnen gleich wieder, mal unter Zeitdruck versuchen mögen, eine Leistung zu erbringen. Wenn ich die Folie gleich wieder einschalte, dann haben Sie 20 Sekunden Zeit, die Ziffern von 1 bis 9 in der richtigen Reihenfolge zu entdecken. Suchen Sie also bitte in 20 Sekunden, wo ist die 1, die 2, die 3 und so weiter. Ich kann Ihnen kurz verraten, diese Folie stammt aus der Eignungsprüfung für Fluglotsen, die eben auch Orientierung brauchen, in kurzer Zeit, unter Zeitdruck konzentriert und so weiter. Ja, daraus jetzt für Sie eine kleine Leistungsstressübung, 20 Sekunden. Bitte gucken Sie doch mal, wie Sie das hinkriegen. Wer keine Lust hat übrigens, kann sonst was anderes machen. Achtung bitte, es geht los, die Zeit läuft. Ja, jetzt merken Sie vielleicht, was Frustration heißt. Ich frage mal gerade, wer von Ihnen hat es geschafft? Wie viele haben es geschafft? Sie sehen, es geht, aber das sind Einzelne, ganz wenige. Jetzt frage ich wiederum, und das ist keine Schande, wer von Ihnen hat es nicht geschafft? Jetzt gucken Sie mal rum. Sozusagen niemand, wenn ich von den wenigen, die in Schülerkreisen auch bestimmte Namen gleich bekämen, die sich folglich, und das ist realistisch bei Kindern, die sich deswegen, wenn sie merken, das geht hier nicht im Trend, dann melden die sich lieber gar nicht, wenn sie merken, oho, weil es ist offenbar viel komfortabler vom Gefühl her zur Mehrheit sich zu rechnen, ja, die hat es eben nicht geschafft. Und dann wird es auch nicht schlimm, dann ist das in Ordnung. Dann wäre sogar das Gelingen, wie ich gerade sagte, eher problematisch. Das kann es aber nicht sein, dass ich jetzt sage, richten wir uns komfortabel im Misslingen ein und dann ist ja auch schön. Ich hätte gern, und das ist ein Bedürfnis von Kindern, die wollen Leistung erbringen, wenn sie denn die Aussicht auf Erfolg auch verspüren. Und dazu brauchen sie hin und wieder, und deswegen sind sie heute Abend da, ein paar Hilfestellungen. Sie einfach dahin zu sagen, such mal, guck mal, hier ein riesen Durcheinander. Da bin ich überfordert, das ist groß, klein, kreuz, das bringt mich aus der Fassung. Also ich habe keinen Überblick und keine Struktur und nichts. So, deswegen biete ich Ihnen jetzt, also hier brauchen Sie nicht bis 9 die Zahlen entdecken, sondern ich möchte Ihnen das nur als Strukturhilfe an die Hand geben und sagen, ich tue jetzt mal so, Sie wären Kinder, Kinder, probiert doch mal so der Reihe nach in Portionen das Feld, nicht her und hin wie so ein aufgescheuchtes Hinkel, sondern geht mal von links nach rechts und oben nach unten und guckt mal, ob ihr, wenn ihr diese Empfehlung jetzt mit auf den Weg bekommt, ob ihr dann ein größeres Erfolgserlebnis habt. 20 Sekunden. Und jetzt nach Möglichkeit mindestens bis 10. Ich schalte die Folie wieder ein. Mit dieser Strukturhilfe, Achtung, die Zeit läuft. Frage, wer hat es geschafft? Merken Sie, das hat sich jetzt gedreht. Jetzt wäre die Frage, wer nicht, äußerst unangenehm. Würde sich auch jemand nicht so gerne melden, wenn überhaupt. Es wäre jetzt auch gar nicht angebracht, jemanden auf diesem Wege bloßzustellen. Es ist exakt dieses Gebilde. Und viele von Ihnen haben jetzt gespürt, das ist auch leicht. Das heißt also, nach kurzer Zeit ist die Hilfestellung, die mir etwas, was zuvor sehr, sehr schwierig, zu schwierig auch war, das kippt. Das ist auch nicht so sonderlich motivationsfördernd, wenn es zu leicht ist. Das heißt also, wenn wir sozusagen in einem Flow-Kanal, das ist dieses gelbe Feld, was Sie hier sehen, wenn wir dort also landen mit dem Zusammenspiel der Herausforderung, die mir in der gestellten Aufgabe begegnet und der Fertigkeit, die ich besitze, diese Aufgabe bearbeiten zu können. Wenn das in einem ausbalancierten Verhältnis steht, dann macht es sozusagen plopp, wenn ich damit klarkomme. Wenn ich eine zu hohe Fertigkeit habe, wie hier zum Beispiel, und die Anforderung, die Herausforderung ist zu niedrig, dann macht das nicht plopp, dann ist das langweilig. Wenn es umgekehrt ist, dass ich eben sage, ja, die Fertigkeit, die reicht nicht, also die Herausforderung ist zu hoch, passiert auch nichts. Das heißt also, es kommt ganz stark darauf an, dass es in einem ausgewogenen Verhältnis passiert, insbesondere im Anfangsstadium, dass jemand sich Aufgaben zuwendet und sie eben für lösbar hält, im Blick darauf, nämlich das kann ich selber lösen, ich kriege das hin. Und wie diese Hilfestellung aussieht, das ist die Schwierigkeit für viele, die Kinder beim Lernen begleiten. Da sind wir oft ganz schnell in der Versuchung, des Guten zu viel zu tun. Wir helfen zu schnell, zu rasch, zu viel. Und wenn wir jemandem mehr Hilfe anbieten, als er wirklich braucht, und das ist in Lernsituationen oft der Fall, wir bieten mehr Hilfe an, als das Kind wirklich braucht, dann erziehen wir systematisch zur Bequemlichkeit, zur Denkfaulheit und wir demotivieren. Die Absicht, die wir da haben, erreicht das Gegenteil von dem, was wir so intensiv wollen. Das müssen wir nachher noch ein bisschen beleuchten, das passiert nämlich öfter. Dass die Absicht, die wir so ganz intensiv betreiben, das Gegenteil von dem, was wir wollen, bewirkt. Das, wie gesagt, wollen wir noch näher beleuchten. Machen Sie sich doch mal nebenbei so ganz kurz Gedanken, wie ist es denn bei Ihnen selber? Haben Sie schon Situationen erlebt, da war einfach von Motivation nichts zu spüren. Luft war raus, alles hinschmeißen. Schluss, aus, fährt, keine, fährt, bumm. Und irgendwie ging es doch dann aber weiter. Was war es? So einfach so nebenbei, Sie müssen das niemandem erzählen, das ist etwas sehr Persönliches auch. Aber so einfach mal so nachdenken. Was war da ausschlaggebend, dass es dann doch weiterging? Vielleicht kommen Sie sogar jetzt drauf und stellen fest, als es dann weiterging, war das Ergebnis hinterher, weil es dann auf irgendeinem Weg doch gelungen ist, noch viel angenehmer im Genießen, als wenn es dieses Problem nicht gegeben hätte, wo ich aufgeben wollte oder eben die Lust dahin geschmolzen ist oder. Und das ist eben sozusagen an vielen Stellen die Voraussetzung, dass ich etwas wie Spaß einstellen kann, dass ich häufiger in einer Situation mich befinde, da geht es im Moment zumindest nicht weiter. Wenn etwas auf Anhieb sofort klappt, problemlos klappt, Sie haben das an diesen Zahlen gesehen, das hatte problemlos geklappt, dann macht das keinen richtigen Spaß. Aber an einer Stelle sozusagen knobeln und basteln zu müssen, Klammer auf, und solange ich Aussicht auf Erfolg habe, mache ich das. Das will ich. Gucken Sie mal, wie Ihre Kinder, als sie noch im Krabbelalter begannen, Bauklötze auf, wie lange Kinder da hingebungsvoll aufbauen können, fällt oben wieder, wie lange die da Ausdauer haben und keiner erzählt denen irgendein Trainingskonzept zur Motivationsförderung, etc., etc. Das heißt also, ob etwas aufwärts geht oder abwärts geht, ist oft eine Frage auch der Wahrnehmung, auch für Kinder, sich auf etwas einzustellen. Frau Sagmeister hat vom Perspektivewechsel gesprochen. Wenn ich Ihnen diese Folie zeige und sage, die trägt den Titel Aufwärts und Abwärts, dann muss ich, um das nachvollziehen zu können, meinen Blick darauf einstellen, wieso aufwärts? Ich sehe nur abwärts. Wenn ich bei den ockerfarbenen Figuren bleibe, geht es nur abwärts. Wenn ich aber umschalte, Sie sind dabei, umzuschalten, die wenigsten sehen als erstes die blaue Fläche. Die Blickrichtung ist normalerweise erstmal auf das ockerfarbene Feld, weil hier sind Figuren zu erkennen. Die Pfeile, die ich dort in dem Blauen erkennen kann, die mir dann eben auch ermöglichen, tatsächlich in diesem Bild auch das andere zu sehen, macht es möglich, einen Sinn darin zu erkennen, was der Mensch da vorne erzählt. Wenn er sagt, es geht aufwärts und abwärts, wenn ich nur ein Abwärts sehe, dann kann ich von aufwärts nichts spüren. Dann motz ich innerlich, aufwärts, wenn ich das nicht blicke, wie man so schön sagt, dann entsteht Unbehagen. Und wenn ich es nachhaltig nicht blicke und dann hinterher von anderen belehrt werde, die mir vielleicht sogar hämisch klar machen, das jetzt so, hey, siehst du das nicht? Also Tomatenaufgabe, bist du so blind, tust du so? Also so diese Formen etwas praktisch ja, über Verzögerung erst mitzubekommen, lässt viele vor derartigen Aufgabenstellungen kneifen. Die sehen so und die erinnern sich sofort, das geht nicht gut aus für mich. Und dann ist das eben eine blöde Aufgabe. Und dann brauche ich die auch nicht machen, weil die ist ja blöd. Motivation wird also im Kern, das ist das A und O, davon geprägt, dass es sowas wie Selbstwirksamkeitserwartung gibt. Ich bin in der Lage, etwas selbst zu bewirken. Und noch einmal, das messe ich insbesondere daran, wie ich mit dem Frust umgehe, wie lange halte ich aus, einen neuen Anlauf und nochmal einen Anlauf und nochmal einen zu bewerkstelligen. Und dann erkenne ich, damit erreiche ich Wirkung. Manche Kinder trainieren das im Supermarkt am Kaugummistand. Ich muss einfach merken, ich gebe nicht auf. Und mir fallen diese und jene Mittel noch ein. Und ich lasse nicht locker. Und am Schluss sind oft ungeeignete Mittel. Aber im Blick auf das Ergebnis erlebt das Kind, doch, das hat sich gerechnet. So schreien das alle. Gott. Schnell der Kaugummi oder was immer und dann ist die Sache wenigstens jetzt einmal in der Öffentlichkeit vom Tisch. Was lernt ein Kind daraus? Nicht so, macht man das nicht und du. Das Kind, das nimmt das vielleicht hin, aber während es noch Kaugummi kaut, beschließt es, nicht im Kopf, aber im Bauch, naja, wir gehen ja wieder mal einkaufen. Es weiß genau, was zu tun ist, um zu diesem Mittel zu kommen. Das heißt also, wenn ich das jetzt übertrage auf Lernsituationen, und das beginnt schon sehr, sehr früh, sogar im Vorschulalter schon, erleben wir ja, dass Kinder oft das Bedürfnis haben, etwas verstehen zu wollen. Das kapiere ich jetzt. Ich verstehe das. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um eben etwas in Gang zu halten, wenn es in Gang gekommen ist, oder es überhaupt in Gang zu bringen. Ich kapiere das. Oh ja, ich verstehe das. Punkt 1. Punkt 2. Es muss mir wichtig erscheinen, wenn es denn für längere Zeit mich auch motiviert halten soll. Das muss mir was bedeuten, das muss wichtig sein. Wenn ich etwas verstehe, aber das ist völlig unwichtig, dann ist die Motivation auch ganz schnell hin. Und der dritte Punkt, das ist eben die Handhabbarkeit im Sinne von, ich muss das Gefühl auch haben, das packe ich, das kriege ich hin. Also ich habe verstanden, das ist mir wichtig und ich kriege, das schaffe ich. Und da können wir Kinder sehr wohl unterstützen, bestärken, damit dieser Kreislauf in Gang kommt, weil das eben zur Gesunderhaltung, und das ist Salutogenese, ganz wesentlich beiträgt, um Kinder zu schützen vor einem zu heftigen Stressmechanismus, der sie am Ende sogar wegführt von dem, was unser Anliegen ist. Gilt übrigens auch für Erwachsene, Lehrerinnen, Lehrer, falls jemand von Ihnen zu dieser Berufsgruppe hier im Raum zählt, können ein Lied davon singen, Burnout-Fragen, denn auch da bin ich immer wieder im Unterrichtsgeschehen oder auch in Konferenzen dem gleichen Kreislauf ausgeliefert. Kapiere ich, ist mir wichtig und ich kriege das hin. Es lohnt sich, auch im Umgang mit der Klasse zum Beispiel. Ja, wenn ich das jetzt also jetzt mal konkreter übertrage auf mentale Modelle beim Lernen, dann ist das eine ganz lapidare Aussage, die Sie hier lesen. Natürlich, jedes Kind lernt anders. Nur wie erkennen wir das und woran messen wir das? Vielleicht 3-4 Folien gerade zum Verdeutlichen, wie schnell wir dazu neigen, Kinder, unsere eigenen Kinder, mit anderen zu vergleichen. Das fängt sehr früh an. Ich habe hier bei Remolago ein paar Folien. Sie kennen ihn vielleicht von seinem Buch Babyjahre, Schülerjahre. War auch schon hier? Ja, sehen Sie. Also, Remolago hat über Jahrzehnte seine Forschungsarbeiten zusammengetragen und hier ein paar Folien zur Orientierung. Wenn Sie also mal nur betrachten das Gehalter meines Kindes oder meiner Kinder, wie weit erinnere ich mich, wann kann ich das so festmachen? War das hier sehr früh mit 10, 11 Monaten oder habe ich ein Kind, was sehr lange gebraucht hat? Und Sie sehen hier an dieser Folie, von 100 Kindern, wie viel Prozent, wie viele Kinder eben hier in der jeweiligen Monatsliste zu finden sind. Wenn Sie jetzt die längste Liste sehen, 13 Monate, dann ist das die Mehrheit, dann ist das der Schnitt, an dem sich alles orientiert. Wenn Sie aber mal hier schauen, das sind 33%. Das ist keine Mehrheit. Politiker rechnen uns das zwar anders vor, aber das 33% ist ein Drittel, das ist keine Mehrheit. Aber diese Mehrheit ist entscheidend für die Wahrnehmung und Einschätzung, da hört mein Kind hin. Und das ist schwierig, wenn wir dabei eben, da geht es ja noch ganz gut, also mit Frühentwicklern voraus sein, damit können Eltern sich rasch anfreunden. Wenn Sie hier auf der Spur Ihr Kind wahrnehmen, da wird es schon sehr problematisch. Und spätestens hier machen Sie sich Gedanken, also mit dem Abitur, das wird nichts mehr. Das heißt also, ich schätze schon sehr früh, Sie sehen das Alter, das sind Kinder ein Jahr alt, nicht? Also, wo wir bereits in unserer Wahrnehmung und Einschätzung als Orientierung an anderen diesen Vergleich eben heranziehen und dem Kind das rückmelden, ob wir wollen oder nicht. Wir signalisieren dem Kind, das ist hier toll und das kriegt auch mit, wenn ich das mit der Nachbarin oder mit Verwandten oder mit dem Mann, mit der Frau bespreche. Du, was machen? Der läuft nicht, wie auch immer. Das kriegt das Kind auf seine Art mit. Gucken wir mal, wenn die Kinder ein paar Jahre später in die Schule gehen. 20 gesunde Kinder sitzen im ersten Schuljahr, 7 Jahre alt, Übergang zum zweiten Schuljahr. Dann sehen Sie, da ist ein Kind, das ist im Entwicklungsstadium 1,5 Jahre zurück und Sie sehen, ein Kind ist 1,5 Jahre voraus. Sie sehen interessanterweise bei Remolago schon wieder hier 6 Kinder von 20, wiederum ein Drittel. Hier orientiert sich alles, das ist Entwicklungsstand für 7-Jährige. Die hängen zurück, die sind voraus. Das Problem für Lehrerinnen und Lehrer besteht darin, diese Kinder, Schule hat gerade erst angefangen, so unter einem Dach auch zu fördern, dass für jedes Kind das Passende dabei ist. Und nach ein paar Wochen Unterricht kommen Eltern in die Schule, dann meldet hier, da ist es meist die Mutter, die meldet da eben an, ja hallo hier, nicht, geht nicht. Und da kommt auch jemand, da ist es dann gelegentlich der Vater, der sieht dann auch nicht das passende Angebot für sein Kind. und das mache ich niemandem zu Vorwurf, also im Blick auf das eigene Kind, das Beste zu wollen. Bitteschön, das ist eine Naturangelegenheit, die hoffentlich auch Eltern generell begleitet. Nur, was ist das Beste? Da lohnt es sich hin und wieder hinzugucken. Nicht immer ist auf Anhieb das Beste, wo ich meine, das ist es wohl. Möglicherweise ist das, was ich für das Beste halte, sogar eher schädlich für das Kind. Und dann ist mein Wollen, nämlich das Beste zu wollen, kontraproduktiv. Und das gilt es zu erkennen. Gucken wir mal jetzt noch ein paar Jahre weiter. Und zwar nicht jetzt den Vergleich mit anderen. Da gäbe es jetzt auch Folien. Aber was auch wichtig ist, und der lenkt uns wieder zurück, dieser Blick auf die Motivationsfrage. Was passiert denn dem einzelnen Menschen selber? In seinen verschiedenen Ausprägungen von Lernvorlieben, Fertigkeiten und so weiter. Ich habe Ihnen drei Kinder hier anzubieten, drei Zehnjährige. Dieses Mädchen, Sie sehen es, hat in seiner Sprachlesekompetenz Vorsprung vor den anderen, ein, zwei Jahre voraus. In Mathematik, da hängt es ein, zwei Jahre hinten dran. Viele denken spontan, ja, das ist mädchenmäßig, so die übliche Verteilung. Das will ich jetzt nicht erörtern, wäre ein eigenes Thema. Alles in allem wird dieses Mädel, so als Prognose, seine Schullaufbahn gut absolvieren. Weil es Ausgleichspotenzial hat, damit glänzt es und damit können es diese Schwachstellen auch ausgleichen. Auch für die eigene Motivation ist das eine gute Grundlage, dass es hier eben dieses Potenzial spürt. Das macht die Sache hier nicht wesentlich leichter, aber gefühlt ist es doch einfacher, wenn ich eben solche Stärken in besonderer Weise auch hervorheben kann. Gucken wir mal hier den Jungen an. Dieser Junge, bei dem ist umgekehrt. Der hängt böse im Keller, was Lese-Schreibfertigkeit betrifft. Dafür ist er an anderen Disziplinen, insbesondere in seiner Motorik und Sportlichkeit, ein, zwei Jahre voraus. Der hat sich schon sehr früh hier eingerichtet und sagt, also ja, da kann man nichts machen. Nicht? Also Rechtschreibung und so weiter. Irgendwann erstellt der vielleicht dann einen Wahlzettel, der falsch geschrieben ist. Ist ja trotzdem gültig, nicht? Und so. Also, falls Sie es nicht gehört haben oder wissen, September, Sie wählen also im September. Also, Sie sehen, wenn selbst dort die also, das ist ein anderes Thema. Gut. Aber das hat auch Auswirkungen auf die Motivationsfrage dieses Zehnjährigen, der kriegt das mit. Der kriegt mit im Fernsehen und so, ja, guck mal hier, nicht? Und dann, bei mir soll das jetzt ein Fehler sein. Ja, jetzt aber, nicht? Und außerdem sagt sein Vater vielleicht, hier ist der Vater wieder stärker, derjenige, der das in Erfahrungswerte, die ich Ihnen hier so wiedergebe, nicht zu sagen, Sie sind es, sondern so allgemein. Das ist jetzt hier, das ist mir viel wichtiger, das gibt sich schon, außerdem hast du dann eine Bescheinigung und, und du kriegst mal eine Sekretärin. So. Mit anderen Worten, dieser Philipp, der verspürt überhaupt gar keine Veranlassung, dagegen was zu unternehmen. Seine Motivation, sich dahinter das Zeug zu pauken, Diktat, für wen denn? Sie merken, nur ganz schwarz-weiß hingemalt ist die Motivationsfrage hier ganz schnell auf der Strecke. Schauen wir uns den dritten und letzten an. Auch solche Kinder gibt es, vielleicht haben sie ein solches, Überflieger auf der ganzen Linie, fast. In Mathematik sogar 4 Jahre voraus. Dieser Junge könnte mit seinen 10 Jahren in einer 8. Klasse sitzen. Rechnen Sie auch Klassen weiter so, 8. Klasse ist dann, ja. Das heißt also, der könnte hier binomische Formeln und all so etwas bereits locker mitmachen im Klassenverband. Dafür hängt er, wenn Sie es von hinten nicht lesen können, in seinem Sozialverhalten böse im Keller. Das hat er nie richtig gelernt, weil er wahrscheinlich aufgrund seiner überragenden Fähigkeiten und Fertigkeiten sehr früh ausgegrenzt wurde. Möglicherweise hat man diesem Kind schon in den ersten Schultagen signalisiert, was willst du denn hier, Herr Professor? Der geht heulend heim, die haben mich Professor genannt. Das ist ja nun, weiß Gott, kein Schimpfwort. Aber es ist ein Signal für Ausgrenzung und es tut weh. Das heißt also ein sehr hochwertiges Schimpfwort, also eine sozusagen Wertschätzung der besonderen Art, wird als Schimpfwort wahrgenommen und wirkt als Schimpfwort bei diesem Jungen. Er zieht sich zurück, nicht zuletzt deswegen vermutlich seine besonderen Ausprägungen, weil das kann man alleine machen am PC. Also der vergräbt sich in Einzelarbeit und baut die in einer Weise aus, dass man eigentlich nur staunen kann. Aber hier, Teamfertigkeit bleibt auf der Strecke. Woran können wir denn jetzt im Sinne von, und das habe ich mal der Vereinfachung halber so in 4 Farben einmal zusammengefügt, um mal so gucken zu können, wohin tendiert denn beispielsweise mein Kind, wohin tendiere ich, wenn ich so 4 Lernvorlieben in den Schwerpunkten betrachten kann. Diese Schwerpunkte heißen einmal so das Logisch-Analytische, die Lust am Denken, am Knobeln, am Tüfteln, so das systematisch strukturierte, klare Verhältnisse vor sich zu sehen, Listen, Tabellen, das kreative Schaffen, Freiraum zu haben, zu malen, zu dichten etc. Oder aber auf der Bezugsebene die Beziehung als besonderes, wichtiges Motivationselement zu erleben. Es kommt mir auf den Menschen an, für den ich das mache. Das sind Kinder, die arbeiten für eine Lehrerin, nicht für das Produkt, sondern das mache ich für die oder den. Oder umgekehrt, für die kein Stück. Dann hilft jede Belehrung. Ist doch nicht für die, ist doch für dich. Können sich alles schenken. In diesem Alter ist das Kind, wenn es hier ganz stark zu Hause ist, auf die Beziehungsperson fixiert. Und das ist dann ausschlaggebend. Und darum lohnt es sich, also nicht nur zu fragen, ist mein Kind motiviert, sondern wie ist es motiviert? Und wenn Sie feststellen, sind ja auch die Jüngeren bereits in der Grundschule bei manchen Dingen in einer Weise motiviert, dass wir sie sogar bremsen müssen. Denken Sie an so Dinge, an das Handy beispielsweise, also SMS fangen Kinder sehr früh an zu verschicken und zu versenden. Wenn Sie mal die Geschwindigkeit anschauen, die haben kein besonderes Training absolviert und Anleitung und Stunden genommen dafür. Ja. Da merken Sie, es gibt sehr wohl Anhaltspunkte, dass mein Kind offenbar, je nachdem, um was es geht, sogar hochmotiviert ist. Betrachten wir es mal gerade, damit Sie so ein bisschen beispielhaft sehen, unter dem Aspekt von Logik. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Kind hätte in der 3., 4. Klasse so ein Arbeitsblatt. Sie können es ja für sich selber mal so bearbeiten. Jetzt gedanklich, da gibt es Frösche und die sind grün, gelb, rot, heißt die erste Aufgabe. Dann fangen viele Kinder sofort an, malen, grün, gelb, rot. Und einige, die malen ganz exakt hier, das, und mit Hingabe, die malen sehr gern und malen hier grün, gelb, rot. Ihre Namen sind, das erkennen die von sich aus. Hugo, Hermann, Horst. Passt. Horst ist rot, jawohl. Ganz rechts hockt, blöde Aufgabe. An der Stelle hat das Kind das Gefühl, da hat mich jemand reingelegt, das stimmt nicht, wird zerrissen, wird radiert, sonst... Wir sind ja bei den Logikvorlieben. Ein Kind, das in diese Richtung sehr früh ständig fragt, wieso, warum, weshalb, also sehr früh alles in Frage stellt, fängt hier an. Die Frösche sind grün. Ja, wer denn? Weiß ich nicht. Ihre Namen sind, ja, wo denn? Weiß ich nicht. Das sitzt da vor dem platten Holzfass. Weiß ich, kann das nicht. Horst ist rot, jetzt kriegt voll ins die Wut. Ich weiß die Worte. Ja, es ist schon drauf und dran, das Blatt zu zerreißen. Ich kann das, ich kann. Wo denn? Beides. Jetzt kriegt es leuchtende Augen ganz recht. Hugo, endlich. Und wenn dieses Kind ganz stark in dieser Disziplin schon sich entwickelt hat, dann fragt es, Moment mal, mit Blick auf den Frosch oder vom Frosch aus gesehen? Was ist jetzt ganz rechts? Das fängt schon, merken Sie, und dann beobachten wir so ein Kind, wo wir möglich, hier ist es jetzt ein bisschen transparent gemacht. Das ist nicht immer so schön übersichtlich wie hier. Dann sehen wir ein Kind, das motzt da an so einem Blatt rum. Und was machen wir? Wir fangen an zu schütteln und zu lenken. Dabei ist beim genaueren Hinschauen, müssen wir dankbar sein, wie dieses Kind hier mit dieser Aufgabe umgeht. Und wir müssten sogar uns Sorge machen bei einem Kind. Ratzfatz, weg. Und wie oft sind wir mit vermeintlicher Motivationsförderung dadurch am Gang, dass wir beschleunigen. Oft, peng, peng, peng. Und wenn das Kind irgendwann einmal etwas vergeigt hat und es kommt, ich habe gedacht, du sollst nicht denken, merken Sie, oh, dann sind wir in dieser Situation sogar noch geneigt, das Denken zu reduzieren, damit die Aufgabe vom Tisch kommt. Das heißt also, wir haben es verinnerlicht, ratzfatz, weil wir selber unter diesem Instrument stehen, oft auch genug leiden, das geben wir automatisch weiter. Wenn ich unter Zeitdruck stehe und Leistungsdruck, das gebe ich weiterhin. Selbst wenn ich da versuche, das auszubremsen, insgesamt ist es trotzdem ein Faktor, der sich bemerkbar macht. Gucken wir uns das mal an, wie das bei der Systematik aussieht. Das wäre jetzt so eine Tabelle. Kinder, die gerne in Tabellen und Übersichten arbeiten, sind sogar im Moment mal zufrieden, wenn etwas in einer Tabelle steht, was aber beim genaueren Betrachten gar nicht so sinnvoll ist. Also bei manchen Kindern ist die Tabelle als solches wichtiger als der Sinn. Das gibt es. Und das wäre, wenn wir das beobachten können, eine gute Orientierungshilfe, diesem Kind Halt zu geben durch klare Verhältnisse, klaren Überblick, gute Sicht der Dinge. Und wenn es dann anschließend noch im nächsten Schritt merkt, das kann man besser machen, als es hier steht. Sie sehen es von Weitem schon, da könnte man hier vernünftigere Rubriken bilden und die Sache dann einteilen. Und jemand, der nicht zurechtkommt, weil er es inhaltlich nicht versteht, der könnte sagen, ich sortiere das mal im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und wenn jemand das Alphabet schon kennt, sortiert er etwas alphabetisch. Das ist besser als zu sagen, ich kapiere das nicht und ich, Ordnung, keine Chance. Und hier ist etwas ganz Wichtiges, da gibt es noch eine Rubrik, da ist etwas unbekannt. Ja, warum nicht mal eine eigene Kategorie zusammenstellen mit unbekannt? Und siehe da, schon wird es für mich übersichtlicher. Ich habe also das Unbekannte oder vielleicht auch das besonders Schwere oder so etwas, das habe ich mal zurückgestellt und sichtbar gemacht. Und schon entsteht für manch ein Kind dabei eine etwas bessere Zuversicht, den Überblick mit den anderen bekannten Dingen dann auch sich zu verschaffen. Gucken wir mal in die dritte Abteilung. Wie gehen Kinder mit ihrer Kreativität um? Und einige Kinder sind sofort in der Lage, wie bei dem Auf-Abwärts-Pfeil-Programm umzuschalten, mehrere Möglichkeiten zu entdecken. Wenn ich Ihnen zum Beispiel sage, liebe Kinder, ich habe euch hier ein Tierchen mitgebracht und das ist bekannt dafür, dass es lange Ohren hat. Und diese lange Ohren, die nennt man Löffel. Dann ist für viele Kinder, die bei der Ente stehen bleiben, das Problem, Ente, lange Ohren, Löffel, wiederum ganz schnell falsche Folie, blöde Aufgabe, abgehakt, passt nicht. Die Motivation also trägt nicht bei solchen Kindern, die sofort ein klares Ergebnis brauchen, sich damit zu befassen. Kinder, die aber so einen Reiz sehen, weil sie schon öfter erlebt haben, dass sowas entdecken zu können ganz toll ist, und ach ja, jetzt habe ich's, die bleiben dran. Die gucken, wo könnten denn da lange Ohren sein? Und dann wechseln die von dem Schnabel vielleicht auf Ohren und auf einmal macht es, das ist der Rücken, das sind die Vorderläufe, da ist das Mäulchen, auf einmal hockt da so ein Kaninchen im Gras oder im Kohl. Es macht also sozusagen Klick, Plopp und ich habe etwas anderes entdeckt, als auf den ersten Blick sozusagen selbstverständlich war. Auch das ist Typsache, das kann man jetzt nicht sozusagen systematisch üben. Üben kann ich, dass ein Kind mehrere Möglichkeiten zu entdecken versucht. Und beobachten kann ich dabei, macht mein Kind so etwas gern oder neigt mein Kind sehr viel lieber zu diesen Vorgaben. Und dann ist das Kind deswegen nicht dümmer, sondern das hat andere Akzente in seiner Motivationsstrategie. Und wenn es die klaren Vorgaben hat, ist es mit großer Freude auch dabei. Wenn ich aber das eine oder das andere an diese Stelle setze und am Kind vorbei dahin operiere, dann habe ich Widerstand und das Kind lernt nur, ja, ich erfülle hier die Erwartungen nicht. Und das ist immer bitter für ein Kind, wenn es spürt, es erfüllt die in es gesetzte Erwartungen nicht. Künstler neigen dazu, eben die Dinge unkonventionell, hier Kandinsky, Sie kennen vielleicht dieses Bild. Für einige ist das einfach nur bunt. Und andere können das mit Kunstbetrachtung, können sogar nachvollziehen, dass das Original 400.000 Euro kostet. Das sagen viele, also ich kenne jemanden, der macht das billiger. Also das, ich kann das nicht schätzen. So ähnlich hat vielleicht Ursus Verli, Sie kennen ihn vielleicht, vor ein paar Jahren hat er so Büchlein auf den Markt gebracht, Kunst aufräumen. Der hat also dieses Durcheinander hat er in Ordnung, also in Tabellen gebracht, hat das übersichtlich gestaltet, damit das alles... So. Aber Sie sehen, das Bild ist hin. Aber es ist jetzt in einer anderen Weise aufgeräumt.
Ursus Welli hat das als Schelm praktiziert. Er ist nicht derjenige, der das wirklich so wollte. Aber es gibt Menschen, für die das jetzt, wenn es Übersicht und Klarheit hat, einen ganz anderen Stellenwert hat und ihnen damit auch sehr viel mehr Motivationsantrieb liefert. Ich komme zum vierten und letzten Aspekt aus meinem mentalen Modell. Und da ist das Intuitionsfeld angesagt. Sie haben den Impuls gehört, kein Stress. Und außerdem, ich habe überhaupt nichts dazu gesagt. Frage in die Runde. Wer von Ihnen hat jetzt trotzdem versucht, irgendwie das Alphabet zusammenzubauen? Jetzt gucken Sie mal rum. Wer hat Ihnen das denn gesagt? Thema Motivation. Ich habe überhaupt nichts zu dieser Folie gesagt. Und ganz viele von Ihnen haben jetzt aus einer Erfahrung, nicht? Ja, kenne ich. In dieser Folie ist keine einzige Zahl. Trotzdem ist der Effekt bekannt. Und weil Sie vorhin ein Erfolgserlebnis damit hatten, versuchen Sie jetzt dieses Erfolgserlebnis in einer anderen Aufgabenstelle zu wiederholen und merken, anders klappt. So, jetzt hoffe ich, melden sich auch einige. Wer von Ihnen hat jetzt einfach die Folie angeschaut und hat mal abgewartet, was da zu tun ist? Hat mal einfach abgewartet. Sehen Sie, Sie sind nicht alleine. Wunderbar. Und jetzt greife ich das mal heraus, was mit der eigenen Lerngeschichte zu tun hat, wie wir mit unserem Kind in der Motivationsförderung ans Werk gehen. Wenn meine Erwartungshaltung ist, dass das ein stummer Impuls ist, der für sich selber redet und klar ist, ich erwarte, dass man weiß, was da zu tun ist, ohne dass ich was dazu sage, dann haben diejenigen, die sich als zweite Gruppe jetzt gemeldet haben, bei mir schlechte Karten. Die sitzen da, was soll man da machen? Die nehme ich so wahr, wie ich es jetzt kurz andeute. Ich registriere, vielleicht ohne es zu sagen, weil ich bin ja nett und freundlich, aber innerlich denke ich so, Förderbedarf. Nicht so. Die anderen, die sofort wissen, was ich wollte, die, ja, mit denen, ja, passt. Schnitt. Jetzt kommen die anderen dran. Wenn ich aber in meiner Lerngeschichte schon oft die Erfahrung gemacht habe, dass ich Menschen, die zu selbstständig loslegen, ich muss, halt, die Frösche, die malen schon, die, ich sage, halt, langsam, ihr könnt noch nicht, ihr wisst noch, dann kriege ich leuchtende Augen bei der Gruppe 2. Dann sage ich den, seht ihr, die können warten, die warten, bis der Impuls kommt, bis der Auftrag kommt, die machen nicht einfach so. Und das passiert in ganz banalen Alltagsgeschichten. Auch bei Erwachsenen. Wenn Sie die Erwartungshaltung haben, dass Dinge selbstredend sind, dann ist zum Beispiel nach einer Party viel schmutziges Geschirr in der Küche, dann kann es sein, dass jemand, der da reinschaut und fragt, kann man hier was helfen? Schon bei Menschen, die erwarten, dass man da die gehen manchmal so und sagen so, nein. Ich sage, wer so blöd fragt, will gar nicht helfen. Sagen die, ne? Hat aber jemand die Erfahrung gemacht, Gott sei Dank fragt jemand, denn ich habe schon erlebt, die räumen mir Sachen in die Spülmaschine und das richtet Schaden an. Dann bin ich sehr froh und dankbar, dass jemand sich annähert und fragt. Das ist eine Gratwanderung. Sie merken, wie schnell das geht. Und meine Erwartungshaltung ist ausschlaggebend für meine Reaktion. Und wenn ich so reagiere, dass der andere die Welt nicht mehr versteht, weil das an seinem Modell vorbeigeht, dann bleibt irgendwie sowas wie blöder Hund oder so übrig. Und wenn ich das 2-3 Mal lese, dann meide ich die Situation. Das heißt, ich gucke überhaupt nicht mehr in die Küche rein. Dann kann ich dem komplett aus dem Weg gehen. So schnell passiert das. Und das sind die Muster, die unsere Kinder, das ist ja das Schöne, die beobachten ja so genau und so präzise, die haben in 0, nichts haben die das raus. Die sagen nicht, das ist der Logiker und der Systematiker, das ist ja nicht. Aber die spüren genau das, wie die Reaktionen auf das erfolgen, was sie eben im Schwerpunkt einsetzen. Das heißt also, die Intuition, die geht sofort auch über die Spiegelneuronen in der Wirkung weiter. Sie sehen das hier, ein Arzt aus St. Blasien, der war vor einem halben Jahr in Kamerun und hat dort Kinder mit schweren Brandverletzungen versorgt. Und Sie sehen an diesem Blick, was sich da in diesem Zusammenspiel spiegelt. Der Junge hat Schmerzen, vielleicht im Moment nicht, aber gehabt. Der Onkel hat eine komische Mütze, der spricht auch nicht seine Sprache und trotzdem spürt er aus diesem Blick, und da ist etwas in Kommunikation in Gang gekommen. Und das ist das, was später, wenn es so sich fortsetzen kann, ausgesprochen motivierend wirkt. Funktioniert interessanterweise sogar in anderen Kommunikationsfeldern. Das Nachahmen ist für die Kinder ein ganz wesentlicher Motor, und Motor hat mit Motivation zu tun. Das Nachahmen wollen und damit Effekte erzielen, das machen sie übrigens schon bei Kindern im Babyalter. Denken Sie nur mal an dieses Anleiten zum Nuckeln, zum Happa-Happa, also das Nachahmen intuitiv sozusagen auf den Weg bringen. Kinder beobachten uns und ahmen uns nach, ob wir lesen und so. Und damit haben wir eine ganz wichtige Aufgabe in der Motivationsförderung, indem wir die Dinge, die uns wichtig sind, auch als solches handhaben, dass das Kind erkennt, das ist mir wichtig. Und zwar nicht mit Worten, sondern ich mache das einfach. Und an meinem Tun kannst du erkennen, oh, das ist dem wichtig. Das können ganz banale Sachen sein, harmlose Sachen, irgendwelche Ordnung oder Rituale oder Pünktlichkeit oder was auch immer das ist. Das ist jetzt zweitrangig. Das Kind erkennt aber, das ist der Mama, das ist dem Papa wichtig. Und wenn das Kind erkennt, das ist der Mama wichtig, aber dem Papa überhaupt nicht, das ist ganz problematisch. Oder das ist Mama und Papa wichtig, aber der Lehrerin überhaupt nicht. Oder dann wird das für das Kind schwierig, das jetzt zu sortieren. Und dann sortiert es dahin, wo es merkt. Und clevere Kinder haben sofort raus, wo es sich rechnet, was ist jetzt wirklich wichtig. Und dann sortiert es das und entsprechend wird sein Handeln dadurch auch intensiver geprägt. Ich komme zur Handvoll Lerngedanken, um das Ganze auch mit ein paar konkreten, denn ich vermute, das erwarten Sie, was ist ja nett, hört sich alles gut an, aber was mache ich denn jetzt da im Alltag damit? Und dazu vielleicht ein paar Beispiele. Zum Beispiel das erste hier, zählen Sie doch bitte mal die Punkte. Ging ja ein bisschen schnell, ne? Weil das zu schnell ging, hatten Sie keine Gelegenheit, die Punkte exakt zu erfassen. Aber Sie haben, wenn Sie bereit sind, wenn Sie motiviert sind, sich zu beteiligen, eine Schätzung zu benennen. Nennen Sie doch Ihrer Nachbarin, Ihrem Nachbarn mal die Zahl, von der Sie meinen, ich glaube, nicht jetzt ungefähr von bis, so 10 bis 100, sondern sagen Sie eine exakte Zahl. Bitte machen Sie es mal so untereinander. Kurze Umfrage. Wer von Ihnen hat eine Zahl genannt, die liegt bei höchstens 21? Maximum 21. Einfach nur so sehen, wie das hat. 22 bis 25, wer liegt in dem Stil? 26 bis 30. Mehr als 30. Wunderbar. Sie sehen, wir haben von Maximum 21, einige Nennungen, bis mehr als 30. So. Das Thema des Abends heißt Motivation. Ich vermute mal, dass jetzt im Moment recht viele von Ihnen hier sitzen und Sie wollen wissen, wie viele Punkte das sind. Wenn Sie sich vorstellen, auf dem Weg hier ins Kinderdorf, wenn Sie sich daheim hätten vorstellen sollen, es wird eine Stelle am Abend kommen, da wird mich brennend interessieren, wie viele Punkte auf einer Wand sind. Dann ist das ja sowas von lapidar. Und Sie merken, wenn das so fest in Ihnen sitzt, dass ich möglicherweise, obwohl Sie jetzt ein Stückchen drüber stehen, aber dennoch, merken Sie, ich nerve mit meinem Reden. Ich lasse Sie das jetzt ein bisschen spüren, weil das ist uns durch seelten Pädagogen gegeben. Mir ist jetzt wichtig, über dieses Phänomen zu reden und den Hintergrund zu beleuchten, was alles ausgelöst wird und. Und Sie sich, ne, spüren Sie, wie das an Ihnen vorbeigeht. Und jetzt sind Sie doch erhaben. Sie können doch das. Ne. Und wenn ich jetzt noch so weitermache, dann klicken sich die Ersten aus. Die sagen, jetzt ist mir das auch egal. Jetzt hat er mir das sozusagen weggeredet. Aber Sie hätten dann gelernt, wenn der mir mal wieder mit Punkten kommt. Mit mir nicht. Und genau das haben sie in vielen, vielen Beispielen gelernt, ob das jetzt Textaufgaben sind oder wenn man sie sozusagen in dieser eigenen Einschätzung, obwohl der Typ das gar nicht wollte, der wollte sie jetzt nicht da die Nase rumführen, hinhalten, sondern der hat etwas zelebriert, was ihm wichtig ist, in Verbindung mit dieser Punktschätzung. Und langt so voll daneben, habe ich sie genug, ist es rübergekommen, ja. Vielleicht ein bisschen Spiegelbild, das machen wir in gut. Es geht alles weiter. Jetzt fällt mir noch was ein, schiebt noch eins nach und noch eins nach. Und so predigen wir und labern unsere Kinder voll. Schnitt. Jetzt, wie kriege ich das wieder zurück? Also, ich muss das offensichtlich bedienen und jetzt räume ich das auf und dann haben Sie eine Übersicht und dann merken Sie, ach ja. Und wer nah dran war, der hat jetzt auch das Gefühl, oh, ja, hat geklappt, habe ich gewusst. Dabei war das in diesem Falle, jetzt sind mir hoffentlich die 23 gesagt haben, nicht böse, das war überwiegend Glück. Merken Sie, wenn ich jemandem sage, wer hat denn 23 gesagt? Sehen Sie, es sind ja einige. Wenn ich Ihnen sage, wie fühlt sich das an, wenn ich sage, Glückwunsch, schön, haben Sie Glück gehabt? Ja, das schmälert doch kolossal, nicht?
Ja, klar.
Ich möchte sogar in einer Sache, in der ich tatsächlich eher Glück hatte, ich hätte gern, dass das eine Leistung war. Wenn Sie Kinder wollen leisten.
Also einfach, Glück gehabt.
Das fühlt sich nicht so toll an, Glück gehabt, nicht? Ich möchte gerne, ja, die einen sagen, ich habe ein Händchen dafür, ein Auge dafür und so weiter und so fort. Und das ist der Nährboden, daraus können Sie unendlich viele Motivationsaufgaben stricken aus dieser Geschichte. Zum Beispiel im Blick auf Hausaufgaben und solche Dinge. Das Kind schätzen lassen. Ich habe Ihnen dieses Blatt, unter anderem liegt das hier auch aus, zu mitnehmen, das, was Sie auf der Leinwand sehen. Einmal bei Aufgaben, bevor du anfängst, sobald das Kind für Zeit schon ein erstes Gespür entwickeln kann, wie lange wirst du da wohl brauchen? Da ist eine Textaufgabe, guckst du mal an, überflieg mal. Was meinst du, 10 Minuten, 7 Minuten, Viertelstunde, 3 Minuten? Ist doch egal, schätz mal. So wie sie eben auch. Und das Kind, das hier meint, 5 Minuten, trägt das mal ein und dann macht es die Aufgabe. Und ich begleite das Kind. Nicht jetzt unbedingt ihm helfen, da musst du da, sondern ich bin jetzt nur mal, das ist meine Hilfestellung, Zeitnehmer für dich. Ich sag dir, wenn du fertig bist, wie lange das war. Wenn du 7 Minuten gebraucht hast, sage ich dir 7 oder 10 oder 12. Und mittendrin sage ich auch nicht, hey, guck mal, jetzt hast du 3 Minuten, jetzt ist schon eine halbe Stunde. Das ist, kann ich verstehen, dass man so reagiert, weil sie sagen, jetzt ist am Abend noch da. Dann wäre das so, dass diese Übung auf Anhieb beim Kind nicht geklappt hat. Das muss sie irgendwie weiter üben. Es wird nicht dadurch besser, dass ich sage, ja, und irgendwann sagen sie, nee, das Blatt, das brauchen wir nicht, das können wir, geht nicht. Das wäre sehr, sehr schade. Insbesondere bei Kindern, die nach Systematik und Struktur suchen, und von denen gibt es ja ganz viele, für die könnte das ein erster Rahmen sein. Und die hätten vielleicht noch stärker als Sie zu wissen, wie viele Punkte, so auch den Ehrgeiz, im Laufe der Zeit zumindest, wenn Sie öfter schon sowas geübt haben, kriege ich das in der Zeit hin oder in jener. Und auf einmal entsteht so ganz nebenbei ein Gespür für Zeit. Und wenn ich Zeit besser einschätzen kann, stellt man mich nicht mehr so schnell unter Stress. Weil wenn ich weiß, 10 Minuten habe ich noch, dann war, oh, das ist eine Menge Zeit. Die allermeisten erschrecken bei solchen und machen dann in dieser Phase oft mehr Fehler noch rein, als es schon und so weiter. Ich mache einfach Pünktchen. Ein anderes Beispiel für Kinder im ersten, zweiten Schuljahr, auch dazu habe ich Ihnen ein Blatt mitgebracht mit so ganz harmlosen Lerntipps oder Anregungen. Sie sehen auf diesem Blatt so 12, 13 solche Dinge, wie Sie die hier lesen können oder so etwas. Oder so etwas. Und ich rege die Kinder an, nicht zu sagen, guck mal, hier sind lauter schöne Tipps. Das arbeiten wir jetzt mal durch, jeden Tag einen und so. Nein, wie ein Buffetangebot soll das Kind sich ein oder zwei, höchstens aber drei, auswählen, wo es meint, auch das kann ich brauchen. Und dann, wenn ich sage, das kann ich brauchen, markiere ich das hier, male das an, kreuze das an, wie auch immer. Und da steht, danke für den Tipp. Ich erfahre also sozusagen, wenn das ein Tipp ist, den ich brauchen kann, sage ich so innerlich, auch danke dazu. Und schon wird das Akzeptieren einer solchen Anregung auf eine ganz andere Ebene gebracht. Das ist ein Angebot. Wenn dir das dient und nützt, ja. Und dann, wenn ich was bekommen habe, von dem ich das Gefühl habe, das dient mir, dann sage ich danke. Das ist eine ganz solide Grundhaltung, die ich auch pflege, wenn ich signalisiere, ist mir wichtig. Aber nicht für alles, jetzt um Gottes Willen, das ist viel zu viel. Auch viel, das widerspricht sich einiges ja auch. Und ein Kind, das gar nichts darin findet, weil die sind alle doof. Manche Kinder reagieren so. Jemand, der sehr früh alles doof findet oder aus der Schule kommt, die sind alle blöd. Ja, wer denn? Ja, alle. Ja, Lehrer, ja, alle. Das deutet darauf hin, dass dieses Kind Mühe hat zu differenzieren. Es trifft auch keine Entscheidungen. Weil in dem Moment, in dem ich etwas auf alles übertrage, brauche ich damit ja auch mich nicht beschäftigen. Wenn diese Tipps alle doof sind, alle, ich bin ja nicht blöd, und also dann brauche ich damit gar nichts machen. Dann entlasse ich die Kinder nicht aus dieser Aufgabe und sage, such doch mal denjenigen, die sind alle blöd, erstmal einverstanden, das ist offenbar deine Einschätzung. Welcher ist denn aber am wenigsten blöd? Und welcher ist oberblöd? Also, damit das Kind einfach Unterschiede macht. Und ich sage, die sind alle auf einem Level. Die unterscheiden sich, das sind ganz große Unterschiede. Und sortier das mal. Einverstanden, Müll, alles Müll, sortier bitte Müll. Und schon merken Sie, habe ich eine andere Herausforderung, der das Kind nicht so schnell entweichen kann. Weil es im Rahmen seiner Möglichkeiten jetzt einen Arbeitsauftrag sieht und es merkt also, so schnell lasse ich da nicht locker. Und das ist eine wichtige Grundhaltung, Entscheidungen zu treffen, immer wieder auch Auswahl zu treffen. Und für die Älteren habe ich Ihnen ganz in Anlehnung an diese Farben zu jeder Farbe habe ich Ihnen ein paar Lerntipps, wo die älteren Schüler, so 9- und 10-Jährige etwa, auch schon damit arbeiten können. Ich will zwei, drei aus jedem oder einen vielleicht aus jedem Arbeitsblatt nur mal nennen, damit Sie eine Vorstellung bekommen. Auf dem blauen Blatt steht zum Beispiel eine Lernanregung. Einem anderen etwas erklären bedeutet, dass ich mir Gedanken machen muss, wie kriege ich das denn hier erklärt? Und beim Erklären gehen mir auf einmal so Dachsachen auf. Ah ja, doch, ich kapiere jetzt, während ich darüber rede. Das können Sie übrigens oft feststellen bei Kindern, die mit einer Frage zu Ihnen kommen. Und Gott sei Dank können Sie die Frage nicht sofort beantworten. Dann muss das Kind die Frage weiter, also Sie kapieren nicht, was das Kind wissen will. Und das Kind sagt, ja, und das Kind ist schon genervt, dass Sie so auf der Leitung sitzen. Also, ja, da muss ich schon. Und irgendwann mittendrin haut's ab und naja, Sie wissen immer noch nicht, was es wissen wollte. Das Kind hat also die Lösung genau in diesem Prozess gefunden. Das heißt also, das wäre eine Idee für insbesondere die Menschen, die für sich spüren, dass es sich lohnt, über Dinge nachzudenken, zu knobeln, zu tüfteln, zu konstruieren. Wenn ich dann ein Gegenüber habe, an dem ich das praktizieren kann, dann macht es klick, klack und dann werde ich in dieser Lernvorliebe bedient. Habe Erfolgserlebnisse in einer Ausprägung, mit der ich schon sowieso auf gutem Weg bin. Ein anderes Kind hat vielleicht, und da steht so ein Tipp hier auf diesem grünen Zettel, mit der Loki-Technik, zum Beispiel bei Memory spielen, wunderbar für die Positionen, einen Blick, eine Orientierung mit Positionen, weiß ganz genau, wo was wie steht, weiß im Buch drittes Wort links oben oder so, also hat also mit Platzierung gute Erfolgserlebnisse. Da könnte man hin und wieder Lernstoff, sei es einzelne Wörter, die man schon x-mal üben muss und immer wieder vielleicht doch verwechselt, die schreibt man mal jetzt auf einen kleinen extra Zettel oder einen größeren auch, platziert das an irgendwelchen Gegenständen im Wohnzimmer oder in der Wohnung und macht einen kleinen Lernspaziergang. Um hinterher festzustellen, zu sagen, ah, Moment mal, da an der Türklinke, das hängt da, da. Also viele Kinder könnten an der Stelle diese Orientierung als Wegweiser nutzen. Es wäre eine Handhabe, sie eben zu motivieren in klaren Platzierungen. Auf dem gelben Zettel steht das Gegenteil von klaren Platzierungen. Das sind Menschen, die paradoxe Intervention mögen. Die möchten gerne das Gegenteil von dem machen, was angesagt ist. Ich habe als Lateinlehrer früher meinen Schülern hin und wieder angeboten, einzelne Vokabeln, da wusste ich noch nicht, was paradoxe Intervention ist, mal auf einen Zettel zu schreiben, Name drunter mit dem Hinweis, das sind Vokabeln, die habe ich aus dieser Lektion herausgeworfen, die sind mir zu schwer oder die wollen nicht in meinen Kopf rein. Aber das quittiere ich jetzt einmal mit meinem Namen und gebe Ihnen das. Meine drei ausgewählten Vokabeln, bitte nach denen nie fragen. Also, Sie ahnen schon, was passiert ist, nicht? Also haben nicht alle gemacht, für einige war das auch viel zu blöd, weil man braucht dazu tatsächlich schon so eine Antenne, so was Verrücktes zu machen. Nicht? Also Vokabeln zum Beispiel wegschmeißen, um sie auf dem Wege zu behalten. Umgekehrt bestätigen aber viele Menschen, dass es funktioniert. Ich will etwas krampfhaft behalten. Sie erinnern sich, da waren wir heute Abend schon mal. Und genau das, was ich so krampfhaft, genau das kommt mir als erstes abhanden. Paradoxe Intervention wirkt ganz oft und ganz intensiv und wir reiten immer noch drauf rum, dies und jenes zu machen. Also das Vokabeln wegwerfen, um hinterher festzustellen, Mensch, ausgerechnet, die kann ich am besten. Mir hat damals ein Schüler gesagt, ich notiere die ganze Lektion und liefere die ab. Ne? Ja, der hat es nicht wirklich ernst gemeint, aber ich hätte mich auf diesen Handel zunächst einmal eingelassen. Denn wenn jemand, der diese Haltung hat, Vokabeln lernen sowieso alles, und er schreibt eine ganze Lektion ab, um sie mir abzulieben, sagt, hier, Müll, nicht? Hätte er jetzt schon sehr viel mehr gemacht, aus einem ganz eigenwilligen Motivationsantrieb, als ihn hinzugehen, und so weiter. Das heißt also, auf Umwegen kommen, und wenn er dabei Erfolgserlebnisse verspürt, könnte es sein, springt doch an, weil er merkt, ey, damit komme ich ja klar, das dient mir, und. Und auf dem roten Zettel, da finden Sie so Sachen, die haben mit Beziehungselementen zu tun. Sich beispielsweise auch selber mal beobachten, wie reagiere ich intuitiv, wenn Dinge so mit Gefühlen in der Form daherkommen. Beispielsweise, ich bin bei den Hausaufgaben jetzt festgefahren und mache mal eine Pause, brauche ich ja auch. Aber bevor ich in die Pause gehe, so heißt der Tipp, lege ich etwas zurecht, womit ich nach der Pause weitermachen möchte. Wenn ich festgefahren bin in der Aufgabe und dann ahne, nach der Pause muss ich an der Stelle weitermachen, wo ich festgefahren bin, bleibe ich verständlicherweise stark in der Pause hängen. Ich brauche ja eine Wahnsinnsmotivation, aus der Pause raus an diesen Schrott da wieder zu gehen. Wenn ich aber dann, weil ich in der Aufgabe Schwierigkeiten der besonderen Art verspürt habe, einfach mal, das wäre meine Empfehlung für Schüler, mal Heft und Buch und sonst was, einfach mal als Durcheinander, noch mehr als es ohnehin schon auf meinem Schreibtisch ist. Ich mache mal so ein richtiges Durcheinander und gehe in die Pause und sage als erstes nach der Pause, räume ich den Schreibtisch so weit klar, dass ich da mal Überblick wieder habe von den Materialien her. Dann habe ich eine Aufgabe mir in die Pause genommen, von der ich eher mir vorstellen kann, das kriege ich hin. Also da liegt nicht etwas, das kann ich ja überhaupt nicht. Das kriege ich hin. Das heißt noch lange nicht, das mache ich gern. Aber ich kriege es hin. Und damit sind wir bei dem Lustprinzip. Also an Aufgaben heranzugehen, sich immer vorzustellen, das mache ich gern. Ich brenne darauf, dass ich weitermachen darf. Das kann ich mir abschminken, wenn es um schulische Dinge geht. Wenn ich im ersten Schuljahr, so aber im Laufe der Schuljahre. Das sind viele, viele Dinge. Da ist von richtig gern, das ist nur eine Wunschvorstellung. Ein Kind, das jeden Tag, gern, jeden Tag, ausnahmslos, gern in die Schule geht und jede Schulstunde gern erlebt, da würde ich mir Sorge machen. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Es muss, damit es gesund zugeht, bitteschön auch da und dort mal Momente geben, jetzt habe ich überhaupt keine Lust. Das ist völlig normal und das ist gesund im Ausgewogensein. Umgekehrt gilt es natürlich noch heftiger, wer täglich nur mit Grollen und Bauchweh und da müsste man auch den Arzt konsultieren, weil das ist dann auch nicht gesund und auch nicht in Ordnung. Es braucht also diese Ausgewogenheit, ohne dass ich Ihnen hier Prozentzahlen nennen kann, was in welcher Weise sich bemerkbar macht. In diesem Zusammenhang können Sie also nachher, wenn wir nach einer kleinen Gesprächsrunde auseinandergehen, sich noch mit Materialien bedienen. Wichtig wäre mir, lassen Sie mich das an der Seite sagen, dem Kind das nicht mitbringen und sagen, guck mal, hier habe ich was für dich und das, so, und soweit Sie sich erinnern, sagen Sie, aha, hier gibt es was zum Lernplakat, ich kann mir vorstellen, du bist einer, der so plakativ mit, ja, du bist, ja, mach mal. Nee, weil das wäre kontraproduktiv, wenn Sie jetzt aus diesem Abend, manche Kinder befürchten das ja auch, dass sie so Zeug mitbringen. Nicht? Also, Lassen Sie es doch einfach sich setzen und sagen, das muss ich mir so durchs Kopf gehen lassen, guck da selber nochmal mit den Materialien. Und die liegen irgendwo neben der Zeitung oder wo da Platz dafür ist, da liegen die einfach mal so rum. Weil Sie auch dem Kind vielleicht signalisieren, das müssen Sie, weil das ist ja auch so, das haben Sie ja nicht in der Hand jetzt, das wollen Sie sich nochmal in Ruhe ansehen. Sie als Mutter, als Vater, Sie wollen sich das nochmal in Ruhe ansehen. Sie verbieten dem Kind nicht die Finger dran, sondern das liegt einfach da. Könnte sein, je nachdem, in welche Richtung Ihr Kind besonders in Gang kommt, ausgerechnet das, was Sie sich nochmal in Ruhe ansehen wollen, will es schon mal selber begutachten. Das ist was anderes, ob ich jetzt sage, ja guck mal, ja, habe ich ja mitgebracht, oder ob es liegt einfach mal da. Aber bitte nicht jetzt dauernd drauf schieben, wann fängt es. Das liegt da, es ist sogar bunt, aber mein Kind guckt da überhaupt nicht hin. Ne? Es merkt es nicht einmal. In dem Moment, in dem Sie so auf der Lauer liegen, also ergebnisorientiert sind, könnte sein, dass Ihnen der Prozess aus dem Auge rutscht. Und das wäre schade. Lassen Sie mich zum Schluss die Handvoll Lerngedanken als Zusammenfassung des Referats oder Vortrags Ihnen anbieten. Eine Handvoll Lerngedanken, so als kleine Orientierungshilfe, meine ich wörtlich und nehme jetzt die Finger als Merkhilfe. Bei dieser Hand lenke ich die Aufmerksamkeit besonders auf den Daumen. Die Hand signalisiert, das ist in unserem Kulturkreis eher fremd, mir eher unbekannt, das ist jetzt nicht der Rahmen, in dem ich mich ganz gewohnt bewege. Diese schwarzen Hände, bei denen sehe ich an dem Daumen als Merkhilfe, was löst in mir Druck aus? Was setzt mich unter Druck? Fremd, unbekannt, weiß nicht Bescheid. Zeitdruck kann auch nur unbekannt sein. Ich weiß nicht, in welcher Zeit kriege ich das überhaupt hin. Wer oft mit diesen Dingen Druck erlebt, ist ganz schnell in Gefahr, dass seine Motivation sich nicht frei entfalten kann, sondern erfüllt irgendwelche Aufgaben unter Vorgaben, unter Druck, unter Zeitdruck. Wenn Sie also den Druck rausnehmen, wäre das Empfehlung Nummer 1. Und wenn Sie sagen, ich lasse meinem Kind komplette freie Bahn, weil das macht das alles alleine und alles von selber, dann möchte ich empfehlen, dann fehlt ja auch was. Also dann blubbert das irgendwie so beliebig daher. Wie kriegen Sie das ausbalanciert? Und da kann ich Ihnen keine Empfehlung geben, die so ganz allgemeingültig wäre. Das kommt auf Ihr Kind und kommt auf Sie an. Aber das auszuloten, zu spüren, ist das jetzt zu viel des Guten? Oder zu wenig, kann auch sein. Ist das meine Aufgabe oder eher die Aufgabe anderer? Den Zeigefinger, den möchte ich Ihnen als Merkhilfe gerne mitgeben. Zeige, wo die Stärken sind. Wo, das zeige ich dem Kind, lasse das Kind seine Aufmerksamkeit auch auf seine Stärken lenken. Ich beobachte mein Kind auch, was es besonders gut kann, besonders gern macht. Das gibt mir Anhaltspunkte für die Lernvorlieben des Kindes. Selbst wenn ich beobachte, das macht Sachen gern, die mir gar nicht gefallen. Das spielt gern Fußball, das tanzt gern, das reitet, macht alles gern und mit Hingabe. Nicht sofort, aber in meiner Hilfe, wenn ich sofort meinen Blick auf das lenke, was eher sein müsste, dann nehme ich diese Stärken des Kindes nicht ausreichend wahr. Aber die Stärken dieses Kindes wären für mich ein wichtiger Anhaltspunkt, nicht zu sagen, dann lass es eben einfach nur noch Fußball spielen, wird irgendwann mal. Das wäre auch nicht das Rezept dabei. Sondern ich nehme einfach wahr, in welche Richtung, denn bevor mein Kind mir abdriftet und an die Stellen sich mit seinen Fertigkeiten begibt, die nicht mehr in meinem Blickfeld sind, das tun Kinder, wenn sie merken, mit dem, was sie gern und gut machen, finden Sie daheim keine Resonanz, dann finden Sie eine Umgebung, wo Sie damit gut ankommen, bei Kameraden, Kumpels etc. und so weiter. Ich möchte den Mittelfinger an dieser Hand ins Blickfeld rücken und wenn man den nicht isoliert zeigt, hat das auch nichts mit Herrn Steinmeier zu tun. Das heißt also, der Mittelfinger, der ja eigenwillig besetzt ist, aber zur Hand einfach, Gott sei Dank, ja im Kompletten gehört, wäre für mich Ausdruck, Mittelpunktfunktion wahrzunehmen, was ist mir wichtig? Das ist sozusagen Mitte und diese Mitte signalisiere ich als mir wichtig. Sie erinnern sich, dass ich vorhin schon mal sagte, was immer das ist, ist sekundär, aber ich signalisiere, mir ist das wichtig. Mir ist eine bestimmte Verhaltensweise wichtig, mir ist ein bestimmtes Benehmen am Tisch wichtig, mir sind bestimmte Vokabeln wichtig, dass sie hier in unserer Kommunikation tabu sind oder was immer das ist. Ich signalisiere aber, und zwar ohne lange Predigt. Das ist mir wichtig, Punkt, fertig. Und manches Mal signalisiere ich auch, da gibt es Aufgaben, die sind mir wichtig, dass sie erfüllt werden. Ich rede auch jetzt darüber nicht mehr lange. Zum Beispiel würde ich das Mülleimerproblem, würde ich dann auf kurzem Weg auch, da Mülleimer, da du. Was nicht heißt, ich diskutiere mit Kindern nicht. Aber es könnte ja sein, dass das, was ich jetzt gerade andeute, ein Signal ist, bei dem das Kind auch spürt, nee, das ist jetzt kein Diskussionsthema mehr. Zack, zack, Ende. Oder auch Diskussionszeiten befristen oder Räume. Hier am Tisch nicht. Da ja, aber hier nicht. Und da kann man so Inseln schaffen. Hier, man könnte sogar, wenn ein Kind stark unter Schulthemen auch leidet, als hätte man daheim überhaupt nichts anderes zu besprechen. Dann hier ist ein Tisch, an dem Tisch ist Schulthema tabu. Hier, an dem Tisch wird über Schule nicht geredet. Lernen, Hausaufgaben, alles, an dem Tisch nicht. Und dann könnte man dem Kind eine Insel bieten, sagen, wenn es ein Tisch gibt, alles Schulraum, ne? An dem Tisch wird über Schule nicht geredet. Oder. Das sind Spielformen, müsste man im Einzelfall begucken, ob die hinpassen. Ich möchte mit den dirigierenden Händen das Thema Stimmung, Emotionen ansprechen, den Ringfinger sozusagen ins Blickfeld rücken, was sich rings um die Beziehungsebene abspielt. Und schließlich der kleine Finger. Kleine Experimente. Kinder immer wieder anregen, mal was auszuprobieren, nicht nur in Sachen Essen, sondern auch beim Lernen. Denn sie wissen das nicht immer von vornherein, wo die Lernvorlieben ihres Kindes sind, wenn es dieses oder jenes nicht mal ausprobiert hat. Und wenn es ergebnisneutral ausprobieren kann. Es muss jetzt gar nicht was Messbares rauskommen, sondern ich möchte nur mal wissen, funktioniert das bei dir? Hättest du da Lust daran? Da darf man die Lustfrage stellen, wenn es ums Ausprobieren geht. Wenn nein, schade, aber dann ist es halt so. Ich würde das meinerseits gerne tun. Und dann machen Sie vielleicht das ein oder andere Experiment selber mal. Und da können Sie sich fragen, wie experimentierfreudig, wie risikofreudig sind Sie denn selber? Möglicherweise könnte ja da auch noch was zum Nachbessern sein. Mit dieser Kernidee der Montessori-Pädagogik möchte ich das sozusagen zusammenfassen und sagen, ja, motivierend unterstützen können wir Kinder, wenn wir ihnen Hilfestellung bieten, die Dinge selber zu machen. Und das Selbermachen bedeutet hin und wieder sich zurücknehmen, Schlussaufgabe, bevor wir dann ein Viertelstündchen miteinander ins Gespräch kommen. Diese Aufgabe, Frage ins Auditorium, wer von Ihnen kennt dieses Gebilde nicht? Für wen ist das fremd? Das ist schön, da können wir die Übung kurz machen. Ich zeige Ihnen gleich die Folie wieder und dann entdecken Sie doch bitte die Ziffer 5. So die sogenannte arabische Ziffer 5, wie Kinder, die im Mathematikunterricht schreiben. Und wenn Sie die haben, dann freuen Sie sich, weil Sie die Entdeckung gemacht haben. Wenn nein, dann gucken Sie mal, wie Sie da nachbessern können. Lassen Sie sich aber, wenn Sie es nicht selber entdecken, nicht helfen. Im Umkehrschluss, bitte helfen Sie Ihrer Nachbarin, Ihrem Nachbarn nicht, wenn der es nicht selber findet. Und jetzt sage ich etwas gegen Ende, ganz Wichtiges. An der Stelle ist Helfen verboten. Ich sage Ihnen gleich auch warum. Nicht helfen. Sie werden merken, wie schwer Ihnen das fällt. Wenn Sie die 5 haben, neben Ihnen sitzt jemand, der sieht die nicht, dann zeigen Sie dem die 5, damit er sich auch freuen kann. Und das ist der große Irrtum. Gucken Sie mal, wo da die 5 steckt. Und ich frage mal, wer von Ihnen sieht die 5 oder eine 5? Wer sieht sie? Danke. Wer hat sie nicht gesehen? Sie merken, das fühlt sich jetzt noch nicht schlimm an, weil es die Mehrheit hat es nicht gesehen. Und die 5 gesehen haben, können jetzt nachvollziehen, was ich gerade gesagt habe. Es ist wahnsinnig schwer, sie nicht zu zeigen, weil es gehört ja nur ein Fingerzeig dazu und dann hat der andere das auch. Und genau das passiert in der Regel im schnellen Verfahren, weil wir haben doch die Zeit nicht, die ich Ihnen jetzt schon wieder hier aufs Auge drücke, an einer 5 rumzusuchen. Was soll das? Bitte weiter nicht helfen. Ich gebe Ihnen aber eine Hilfestellung, wer die 5 noch nicht hat. Ich zeige Ihnen nicht die 5. Aber ich sage, und das ist meine Erfahrung, den Vorsprung habe ich, wie Sie dem Kind gegenüber auch an vielen Stellen Vorsprung haben. Ich weiß aus Erfahrung, hier geht manch ein Auge in die Irre und diese Lücke irritiert. Wenn ich diesen Fingerzeig hierhin lenke, bei wem war das jetzt ein Erfolgserlebnis im Sinne von, merken Sie, sieht, wem das noch nicht ausgereicht hat, sage ich, da oben hängen so irgendwie so 2 Bananen oder was das ist, die sind irgendwie überflüssig, da hängt auch noch sowas. Also das mal wegtun. Merken Sie, ich vermeide, das zu machen, was so normalerweise sofort am Anfang passiert. Ah ja, hier, da, guck doch mal, da, du Depp. Weil genau diese Botschaft kommt dann rüber, wenn ich jemanden so das aufs Auge drücke. Und der hat dann nicht mehr die, der sagt, oh, so blöd gemalt oder so. Also das ist eine tolle Aufgabe. Und so erschlagen wir oft, dass wir jemandem das selber entdecken, nicht ermöglichen. Nochmal, die Zeit haben wir im Alltag nicht und in der Schule schon mal gar nicht, in der Heterogenität, die in den Klassenzimmern anzutreffen ist. Aber wir brauchen umso mehr von Zeit zu Zeit diesen Spielraum im wahrsten Sinn des Wortes. Schlussgedanke, wenn wir unser Kind in seinen Motivationsmöglichkeiten fördern wollen, dann haben wir alle Hände voll zu tun. Gärtner sind gefragt mit ihrer ganzen Kunst, die sie in diesem Metier auch haben und weiter sich auch entwickeln lassen. Aber sie spüren auch, wo die Grenzen sind, wo sie keine Möglichkeiten haben. Sie können hier jede Menge, aber da müssen sie auf andere Kräfte setzen, insbesondere von innen heraus, die im Pflänzchen selber liegen. Und dieses Pflänzchen braucht wieder andere Rahmenbedingungen als das eben gezeigte. Und es gibt wunderschöne Kakteen, was wir in der unmittelbaren Pflege, im Bild zu sprechen, nicht immer so als wunderschön wahrnehmen. Wenn wir dann hinschauen, was das Kind ohne meine Unterstützung schon alles selber gelernt hat, wenn Sie Ihr 8, 7, 10, 12, 13-jähriges Kind anschauen, was hat dieses Kind ohne meine konkrete Unterstützung gelernt und wie habe ich mich gefreut über diese ersten Schritte? Ist mir das abhanden gekommen, mich über diese ersten Schritte freuen zu können? Wenn Sie noch vor Augen haben, was für ein tolles Erlebnis das ist, wenn das Kind die ersten Schritte macht, das hat schon mal stehen können, jetzt kommt so, Batsch ist schon vorbei, dann kommen Sie doch nicht nach 3 Schritten auf die, das war für den Anfang ja schon mal ganz schön, jetzt üben wir das mal. Sondern Ihr Herz ist voller Freude, das, was da, obwohl es nur 2, 3 Schritte bringt, das, ja. Und dann warten sie ab und dann wird daraus etwas. Und Kinder lernen sehr schnell selbstständig, in vielen, vielen Fällen, in den schulischen Belangen, wo wir es gerne hätten, nicht so sehr. Da können wir dann auf einmal nicht mehr warten. Und das ist schade und deswegen möchte ich als zusammenfassenden Gedanken für diesen Abend Sie ermuntern, Ihr Kind oder Ihre Kinder und jedes Einzelne für sich so wahrzunehmen, wie es eben auch tatsächlich ist. Und damit will ich überleiten in eine kleine Gesprächsrunde. Bis dahin erstmal im Blick auf Ihr Kind, auf dieses einmalige Kind, Ihrem Kind, Ihren Kindern alles Gute und Ihnen erstmal Dankeschön, dass Sie bis dahin hier dabei waren. Danke.